Du hörst eine Predigt der EFG Miltenberg.
Oh, jetzt geht's schon wieder los. Guten Morgen, ich bin der Joel, ja, für alle, die mich nicht kennen. Genau, ich predige heute und zwar geht es heute wieder um die Themenreihe, die wir schon begonnen haben, der Kreiszieher. Und mein Punkt heute in dieser Predigtreihe, der dritte, ist: Denke langfristig. Aber bevor ich einsteige in die Predigt, möchte ich nochmal zusammenfassen, was wir vorher gelernt haben, okay? Also gibt es in diesem Buch, das hier vorne übrigens steht, das ist eine Predigtreihe über dieses Buch, der Kreiszieher, eine Legende von dem Mann namens Honi. Dieser Honi lebte ein Jahrhundert vor Christus und es war eine schlimme Hungersnot in Israel und er hatte den Glauben, dass Gott etwas bewegen kann. Er nahm einen großen Stab und zog einen Kreis um sich herum. Okay, ich mach das mal hier so. Oh, vielleicht wurde ihm schlecht. Ja, mir ist jetzt ein bisschen schlecht. Okay, er zog diesen Kreis und sagte zu Gott und betete, dass er nicht aus diesem Kreis weichen wird, bis Gott seine Barmherzigkeit seinen Kindern erweist. Und er flehte quasi Gott darin an und sagte, er wird nicht rausgehen, bevor es anfängt zu regnen. Und kurz darauf regnete es ein bisschen und dann betete er weiter, bis es dann so stark regnete, dass halt alles nass wurde, okay? Und er hatte Glück, denn es regnete. Hätte es nicht geregnet, ja, dann wäre er da drin wohl gestorben, okay? Wäre nicht so cool gewesen. Für ihn ging es aber relativ schnell. Er betete kurz und kurz darauf erfüllte sich das Gebet. Gott sei Dank. Ansonsten wäre er darin wahrscheinlich gestorben. Und mein Thema heute ist, denke langfristig. Was wäre, wenn das Gebet nicht sofort erfüllt worden wäre? Was wäre, wenn er vielleicht darin eine Nacht hätte schlafen müssen oder zwei oder fünf oder einen Monat oder 10 Jahre? Denn er hat ja geschworen, er wird den Kreis nicht eher verlassen, bis sich das erfüllt, wofür er betet. Und interessant ist, was wäre eigentlich, wenn Gott nicht gewollt hätte, dass es regnet? Dann wäre er darin wohl gestorben. Oder ist die andere Frage, hätte sich das erfüllt, nur weil er so lange dran festgehalten hat, obwohl es Gott nicht wollte? Oder hat sich das erfüllt, weil Gott es wollte? Aber was ist, wenn Gott es nicht gewollt hätte? Hä? Okay, Honi ist darin und betet und ist davon überzeugt und zieht seinen Kreis um die Sache, die er wollte. Aber war es auch die Sache, die Gott wollte? Und wenn es nicht die Sache, die Gott wollte, gewesen wäre, hätte sich das dann erfüllt? Ein bisschen verwirrend. Denke langfristig. Ich habe ein Zitat euch mitgebracht, worum es heute als Kernaussage gehen wird. Und zwar: Der Langsamste, der sein Ziel nicht aus den Augen verliert, geht immer noch schneller als der, der ohne Ziel herumirrt. Der Langsamste, der sein Ziel nicht aus den Augen verliert, geht immer noch schneller als der, der ohne Ziel herumirrt. Das heißt, das Ziel ist wichtiger als die Geschwindigkeit. Wenn ich noch so schnell gehe, aber mein Ziel verfehle, habe ich nichts erreicht, als wenn ich ganz langsam gehe, aber mein Ziel am Ende erreichen werde. Und bei uns geht es heute, denke langfristig, okay? Ich werde jetzt einfach mal wagen und aus diesem Kreis erstmal rausgehen, okay? Und ich habe euch Kresse mitgebracht, ja? Es riecht schön. Ich habe schon ein bisschen Kresse gegessen, okay? Und als Kind haben wir so etwas in der Klasse immer gemacht, mehrmals. Im Kindergarten, in der Schule. Wer von euch hat schon mal Kresse gepflanzt? Ja, die Hände gehen hoch. Das ist so das, was Kindern oft gezeigt wird, wie man denn pflanzen kann. Weil man erzielt ganz schnell Erfolge. So nach 1, 2, 3, 4 Tagen ist die Kresse schon da. Man isst sie dann, sie wächst leider nicht mehr da, weil die... Sie so eine Kopfpflanze ist irgendwie da oben, das Gehirn ist da und das sägt man dann ab. Und es wächst nicht neu nach wie bei anderen Pflanzen. Das ist leider ein Manko an der Kresse. Aber dafür ist sie innerhalb von 3, 4 Tagen schon da, wenn man sie pflanzt. Und ich glaube, dass unsere Generation heutzutage so eine Kresse-Generation ist. Wir wollen immer alles sofort haben und wir bekommen auch alles hier in Deutschland sofort. Ich bin ja im Studentenwohnheim, auf Beröhr nennt sich das Ganze. und habe abends so die Küche geputzt. Das müssen wir einmal im Monat. Das ist so eine Studentenküche, ja, wo 70 Leute oder was auch immer da kochen. Und die mache ich so sauber und zwischen 9 und 10 Uhr abends, ja. Und plötzlich kommt ein Postbote, ja, und sucht irgendjemanden, weil um die Uhrzeit war keiner da. Und fragt, ihr, kannst du mal ein Paket annehmen? Und ich war ein bisschen verwirrt. Ich dachte, Mann, der Arme muss bis um 10 Uhr abends arbeiten. Weil, folgendes, man kann bei Amazon heute, das wusste ich gar nicht, bestellen, dass wenn du heute bestellst, es auch noch heute ankommt. Okay? Und dann kommt halt der Postbote um 10 Uhr abends, weil du das gerne heute haben wolltest. Das kann man auswählen. Irgendwie Tages Prime kann es, cool, kauft euch Prime, will ich damit sagen. Nein, auf jeden Fall, wenn du heute etwas haben möchtest, dann kannst du das heute bekommen. Wenn ich heute ein neues Auto haben möchte, dann kann ich den Kredit aufnehmen und das Auto auch heute bekommen. Wenn ich irgendetwas erreichen möchte, dann kann ich das in unserer Gesellschaft heutzutage immer und überall sofort haben. Was auch dazu leider den Umkehrschluss zulässt, dass wir heutzutage ein bisschen unbeständig sind in den Zielen, die wir uns setzen. Zum Beispiel, ich in meinem Alter mache mir noch überhaupt keine Gedanken über meine Rente. Man könnte ja jetzt schon ein bisschen einzahlen immer, ja, das kriegen wir in der Schule, haben wir auch immer gesagt bekommen, kümmert euch heute schon um eure Rente, aber heute tangiert mich das ja noch überhaupt gar nicht. Denn es geht mir gut, ich brauche ja gar nicht und so weiter und ich mache mir gar nicht Gedanken über das, was vielleicht in 40 Jahren mal passieren könnte oder sein könnte. Deswegen ist es für uns auch so schwer, zum Beispiel Sport zu machen. Ja? Immer wieder gebe ich mir das Ziel, ich sage, ich möchte mehr Muskeln aufbauen, ja, ich möchte mehr Sport machen und so weiter. Aber es tut sich irgendwie nichts. Ja? Ich mache das einen Tag und dann gucke ich und irgendwie ist es immer noch so wie vorher. Und wenn ich das eine Woche mache, voller Enthusiasmus, dann tut sich immer noch nichts. Wenn ich einen Monat was mache, dann habe ich vielleicht so einen kleinen Muskelhauch mehr. Und das Ganze dauert so ein paar Jahre oder ein Jahr, dann sieht man schon ordentlich was. Aber wer hält schon ein Jahr durch? Das ist schon ein bisschen anstrengend. Auch in anderen Dingen, die wir uns Ziele setzen müssen, in eine Generation, die Ziele haben möchte, wo geht es nach der Schule hin eigentlich? Und der Großteil, den ich kenne und mir mit eingeschlossen nach der Schule, hatte keine Ahnung, was sie tun wollen. Überhaupt nicht, weil man macht sich darüber gar keine Sorgen. Man denkt, ja, ich lebe heute und lebe jetzt und das ist gut. Aber was in 10 Jahren ist oder nach der Schule in 5 Jahren, das habe ich überhaupt noch nicht auf den Schirm. Und deswegen fällt es uns auch so schwierig, Ziele in der Zukunft zu haben, die wir anpeilen. Wir leben einfach, was ich heute kann besorgen, das verschiebe ich stets auf morgen, weil irgendwie, ich muss es zwar eigentlich heute machen und bei mir auch, wenn ich eine Prüfung in 2 Wochen habe, dann fange ich immer genau wann an? Einen Tag vorher, okay? Denn unter Druck arbeite ich irgendwie am besten. Ich weiß, oh, da ist diese Prüfung in 8 Monaten. Und einen Tag vorher fange ich dann an. Und bis dahin, jeden Tag, denke ich immer, oh nein, ich sollte eigentlich lernen. Kennt das jemand? Oh, ich sollte das eigentlich, oder die Küche ist dreckig, ich sollte eigentlich sauber machen. Aber ein Tag geht noch. Und noch ein Tag. Okay? Und wieder ein Tag. Ich habe zwar dieses langfristige Ziel vor Augen, aber ich tue auch gar nichts dafür, okay? Aber wenn es dann sein muss, so 2 Minuten vorher, bevor dann alles zusammenbricht, dann fangen wir vielleicht doch an. So ist es bei mir. Ja, tut mir leid. Das ist eine Predigt für mich, okay? Das ist gut. Das ist so eine Predigt, die ich nicht machen wollte. Aber der Andi ist sehr überzeugend in dem, was er sagt. Sagt, Joel, du machst es, ich mach das. Okay? Und das hilft mir sehr, darüber nachzudenken, lebe ich überhaupt langfristig oder lebe ich nur heute und jetzt? Abraham Lincoln hat mal gesagt, das fällt mir gerade dazu ein, hat mal gesagt, es kommt nicht auf die Jahre in deinem Leben an, die du lebst, sondern am Ende kommt es auf das Leben in deinen Jahren an. Es kommt nicht darauf an, was du jeden Tag machst, sondern es kommt am Ende darauf an, ob dein Leben sich durchzog und dein Ziel erreicht ist und das, was du in dein Ziel gesetzt hast, ob sich das widerspiegelt in deinem gesamten Leben. Und dieser Honi, ja, da gibt es noch eine Geschichte in dem Buch, er ging, nachdem das passiert ist mit diesem Wunder und dem Regen, ging er einen Weg entlang und sah einen Mann. Und der pflanzte gerade, weil es ja regnet, seinen Baum. So ein Johannesbrotbaum nennt sich das. Da wachsen wahrscheinlich Brote an dem Baum, dachte ich mir. Okay, der heißt Johannesbrotbaum, ja, das sind, kennt jemand die Johannesbrote? Ganz begehrt. Nein, irgendwas ist das, okay, so ein Johannesbrotbaum halt, hat jeder schon mal gesehen, vielleicht. Okay, er pflanzt das Ding Und der Honi fragt ihn, was tust du denn da? Und der Mann sagt, ja, ich pflanze diesen Johannesbrotbaum. Und dann fragt der Honi, wie lange dauert es denn, bis du dann diesen Baum siehst? Und der Mann sagt, ja, so circa 70 Jahre. Und dann sagt der Honi, okay, 70 Jahre. Bist du dir denn sicher, dass du noch Frucht von diesem Baum erleben wirst in deinem Leben oder dass du bis dahin stirbst? Und der Mann sagt eine sehr gute Antwort, von der wir uns alle eine gute Scheibe abschneiden können. Er sagt Folgendes. Er sagt, es kann sein, dass ich es nicht erleben werde in meinem Leben. Das kann gut sein. Aber weißt du, siehst du diese anderen Johannesbrotbäume hier? Die hat mein Vater und mein Großvater gepflanzt. Und dadurch, dass sie die gepflanzt haben, darf ich davon heute essen. Und ich werde heute meinen Johannesbrotbaum pflanzen, damit meine Kinder und meine Enkel von diesem Baum essen können. So oft geht es uns einfach nur um uns. Wir denken um uns, darum, was mich heute tangiert, was ich machen möchte, auch in der ganzen Bevölkerung. Wir ernten unseren Planet fleißig ab, was auch gut ist. Aber wir denken oft nicht an die Nachhaltigkeit. Wir denken, was brauche ich jetzt gerade? Aber was könnte mein Kind oder mein Enkel oder die Generation danach brauchen? Darum geht es oft weniger. Und ich möchte mit euch den Bibelvers heute angucken, der das Ganze, denke ich, sehr gut beschreibt. Und ich möchte mit euch dort einfach hineingehen. Und ich lese euch das einmal vor, okay? Das Ganze steht nämlich in Markus 11, Verse 12 bis 24. Dort steht, als sie am nächsten Tag Bethanien wieder verließen, hatte Jesus Hunger. Ja, ich habe auch gerade Hunger. Da sah er von Weitem einen Feigenbaum, der schon Blätter hatte. Er ging hin, um zu sehen, ob auch Frucht an dem Baum wäre. Doch er fand nur Blätter daran. Es war allerdings auch nicht die Zeit der Feigen. Da sagte Jesus zu dem Baum, nie wieder soll jemand von dir Feigen essen. Das hörten auch seine Jünger. In Jerusalem angekommen, ging Jesus in den Tempel und fing an, alle hinauszuweisen, die dort Handel trieben oder etwas kauften. Er warf die Tische der Geldwechsler und die Sitze der Taubenverkäufer um und duldete auch nicht, dass jemand etwas über den Tempelhof trug. Zur Erklärung sagte er ihnen, heißt es nicht in der Schrift, mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein für alle Völker. Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Als die führenden Priester und die Schriftgelehrten davon hörten, suchten sie nach einer Möglichkeit, Jesus zu beseitigen. Sie hatten nämlich Angst vor ihm, weil das ganze Volk von seiner Lehre tief beeindruckt war. Am Abend verließ Jesus mit seinen Jüngern die Stadt. Früh am nächsten Morgen kamen sie wieder an dem Feigenbaum vorbei und sahen, dass er bis zu den Wurzeln verdorrt war. Da erinnerte sich Petrus an Jesu Worte und rief, Rabbi, sieh nur, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Jesus erwiderte, habt Glauben an Gott. Ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg hier sagt, heb dich empor und stürz dich ins Meer, und wenn er dabei in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, wird es eintreffen. Darum sage ich euch, wenn ihr betet und um etwas bittet, dann glaubt, dass ihr es empfangen habt. Und die Bitte wird euch erfüllt werden, was immer es auch sei. Das ist der Text, um den es heute dreht. Die Geschichte spannt so einen tollen Bogen, finde ich. In dem Johannesevangelium zum Beispiel erzählt Johannes gleich am Anfang von Jesu Karriere, im zweiten Kapitel, glaube ich, von der Tempelreinigung. Markus jedoch erzählt von der Geschichte ganz am Ende seines Evangeliums von der Tempelreinigung. Das heißt, die verschiedenen Evangelisten schreiben die Wunder, die Jesus vollbrachte und die Taten an verschiedenen Stellen, um etwas zu erzählen damit. Und interessant ist, dass diese Tempelreinigung, also Jesus geht in den Tempel und boxt alles um, genau inmitten von zwei Dingen beschrieben ist. Und zwar, Jesus sieht einen Feigenbaum, hat extrem Hunger, okay? Geht hin, sieht keine Frucht, verflucht den Baum, obwohl es noch nicht Zeit war, dass dieser Baum Früchte trägt, ja? Und am nächsten Tag nach der Tempelreinigung ist dieser Baum verdorrt. Und Jesus sagt, egal was ihr bittet, glaubt nur und es wird euch erfüllt. Das ist interessant. Ich frage mich, Honi war in diesem Kreis und er hat gebetet, dass es regnen soll. Und er glaubte tief in seinem Herzen und es wurde ihm zuteil. Ich frage mich, wenn ich jetzt ganz doll um mein Auto bete, ja, und tief in meinem Herzen glaube, dass das passiert, wird Gott mir das dann erfüllen? Das lasse ich erstmal offen, okay? Aber lass uns zunächst auf den Feigenbaum eingehen. Ich habe mich früher richtig extrem immer daran gestört und dachte, den Jesus, den ich aus der Bibel kenne, der ist doch nicht so, ich verstehe das nicht. Er hat Hunger, er geht zu dem Feigenbaum, es ist noch nicht Zeit, dass der Feigenbaum Früchte trägt. Und obwohl Jesus das weiß, verflucht er den Baum. Hat jemand sich schon mal gefragt, was das bedeutet, warum er das tut? Ich fand es komisch, okay? Ich fand es richtig komisch. Aber interessant ist es, wenn wir uns das ein bisschen angucken. Der Feigenbaum braucht extrem lange, länger als die Kresse, okay? Zweimal im Jahr bringt er dann Frucht, im Juni und irgendwann anders, glaube ich. Kann man ihn komplett abernten und dann kommt nochmal Frucht. Und bei dem Feigenbaum ist es ganz speziell, zuerst kommt die Frucht und dann kommen die Blätter. Zuerst sieht man die Früchte und dann, wenn die Frucht gar ist zum Ernten, sind die Blätter komplett dort. Und bei diesem Baum ist es so, dass er zum Anschein gab, wie die Schrift dort sagt, er gab den Anschein, er würde Frucht tragen. Das heißt, dieser Baum hatte schon Blätter, obwohl alle anderen Bäume noch keine Blätter hatten. Das heißt, der Baum sagte, hey, komm zu mir, quasi, er sagte es nicht, er gab den Anschein, komm zu mir und nimm die Früchte von mir, denn ich bin reif. Und Jesus geht hin, sieht den Baum, denkt, er kann jetzt endlich was essen und der Baum ist dennoch nicht reif, obwohl er es sagt. Der Feigenbaum steht in der Bibel oft als Symbol für Israel, für sein auserwähltes Volk. Und Israel war in dem Zeitpunkt, dass sie, als Jesus da war, taten, als wären sie reif, aber nicht reif waren. Sie taten so, als würden sie Gottes Gebote erfüllen und Gott lieben und seinen Auftrag ausfüllen, aber sie taten es nicht. Und deshalb verfluchte Christus den Baum, weil er etwas zum Anschein gab, was er nicht war. Und kurz darauf sehen wir von dieser Tempelreinigung. Jesus geht in den Tempel, geht in den Vorhof, sieht diese ganzen Händler, die dort Sachen verkaufen. Man verkaufte dort Sachen, weil man musste dann halt sein Schlachtopfer bringen und es war leichter, dort gleich was zu kaufen, ja, was auch von den Priestern bestempelt war, abgenommen war. Ja, das ist ein gutes Rind, das kannst du schlachten, das ist eine gute Taube, die kannst du schlachten, damit dir deine Sünden vergeben wurde. Und so war es leicht für die Leute hinzugehen, gleich im Tempel etwas zu kaufen und dann direkt abzuschlachten. Und interessant ist, dieser Tempelvorhof wird genannt der Vorhof der Heiden. Es gibt verschiedene Höfe in dem Tempel, wo verschiedene Leute Zugänge hatten. In diesem Vorhof, also wo man reinkommt, wo Handel betrieben wurde, durften alle Menschen hinein, ausnahmslos, ob Heiden, ob Juden, egal. Alle durften hinein. Nur wenn man weiterhin wollte, gab es einen Vorhof für Frauen, dort durften die Frauen hin, dann einen Vorhof für Priester, dort durften die Priester hin und so weiter, um Gott anzubeten. Nur in diesem Vorhof der Heiden durften alle Völker hin, um Gott anzupreisen, seines Heiden, also Nicht-Juden oder seines Juden. Und dieser Ort wurde zu einer Räuberhöhle, so sagt Jesus, gemacht. Das heißt, der eigentliche Zweck, den der Tempel erfüllen sollte, wurde seinem Grund beraubt. Das heißt, der Tempel verfehlte in diesem Vorhof sein Ziel. Er war eigentlich dafür ausgelegt, Frucht zu bringen, Gebet zu bringen, und zwar für alle Völker. Und Jesus sagt, soll mein Haus nicht ein Gebetshaus sein für alle Völker? In den anderen Tempeln wird fröhlich angebetet, aber das Hauptmerkmal, das Gebet für alle Völker, nahm Israel und trat es mit Füßen. Am nächsten Tag kommen sie wieder an diesem Feigenbaum vorbei und Petrus sagt, hey, guck mal, das, was du gesagt hast, stimmt. Er ist bis zur Wurzel verdorrt. Bis zur Wurzel. Und Jesus sagt, wenn du zu diesem Berg dort drüben sagst, heb dich empor und schmeiße dich ins Wasser und in deinem Herzen glaubst und nicht zweifelst, dann wird es passieren. als Kind gab es dort draußen, wir hatten immer so einen großen Garten und wir mussten immer Laub parken, deswegen habe ich den Herbst früher mal gehasst, okay, so einen Riesengarten, 1000 Stunden Laub parken und da waren diese großen Laubhaufen, ja. Und dann war ich da als Kind und hatte ja Kindergottesdienst, okay, und sagte zu diesem Laubhaufen, heb dich empor und schmeiß dich auf den anderen Haufen dort auf den Kompost. Aber leider hat es das nicht gemacht, ja. Und ich habe es immer wieder versucht, immer wieder, weil ich ja diesen Vers kenne. Okay, aber leider hat es irgendwie nicht geklappt, weil als Kind nimmt man ja auch Sachen und glaubt die einfach. Und ich habe nicht gezweifelt, ja, aber irgendwie passierte nicht das, was ich wollte. Komisch. Okay, ich sagte zu diesem Blaupaufen, okay, vielleicht hätte ich zum Berg sprechen müssen, dann hätte es vielleicht geklappt. Nein, interessant ist, dass früher gang und gäbe war, dass zu den hohen jüdischen Personen und Schriftgelehrten und Pharisäern und so weiter, die etwas Großartiges bewirkt haben, und zwar, wenn sie einen großen Plan, einen schwierigen Plan umsetzten und etwas Unmögliches möglich gemacht haben, dann wurden sie Bergausreißer genannt. Und jeder früher wusste in der Kultur, dieser Führer, der etwas Großartiges, Unmögliches gemacht hat, den nannte man Bergausreißer. Und Jesus sagt, hier in dem Augenblick, als sie diesen Feigenbaum kaputt, verdorrt gesehen haben, was Jesus als Wunder getan hat, sagte Jesus, wenn du ein Ziel verfolgst, sei es noch so groß, noch so unmöglich, dann kannst du das im Glauben tun. Dann wird man dich Bergausreißer nennen. Ich glaube, dass Gott Berge ausreißen kann. Jesus hätte es auch tun können, aber er tat es nicht. Jesus ging es nie um das Wunder an sich. Es ging ihm immer um die Verherrlichung Gottes. Er wollte immer seinen Willen tun. Oft geht es im Gebet um uns. Ja? Wenn ich ein Gebet anfange, dann bete ich erstmal um mich. Dann bete ich um Fürbitte, dann bete ich darum, dass es mir gut geht, dass ich gesund werde. Wenn ich krank bin, wenn es mir schlecht geht, dann bete ich. Wenn es mir gut geht, dann bete ich eher seltener. Es geht eigentlich immer sehr oft in meinen Gebeten, immer um mich irgendwie. Es geht mir schlecht, ich muss beten. Es geht mir gut, ich bete nicht, weil Gott ist ja irgendwie da, jetzt gerade, wo es mir gut geht. Aber wie oft beten wir eigentlich für etwas, was Gott möchte? Christus, seine Geschichte ist immer gut anzuschauen, ja, immer das Beste. Weil Christus zeigt uns in der Bibel, was es heißt zu beten und warum man beten sollte. Lasst uns in den Römerbrief schauen. Dort erklärt Paulus auch Folgendes ganz gut. Er sagt in Römer 12, 1 bis 2, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Ja? Wir beten oft diese krasse Gebete, okay? Wir denken, heute geht's mir schlecht, okay? Ich muss beten und wenn ich in 4 Tagen nicht irgendwas gesehen habe, was passiert ist, dann ist Gott nicht gut oder ich finde es unfair oder ich habe irgendwas falsch gemacht, ich habe Sünde in meinem Leben oder ich glaube zu wenig oder was auch immer, okay? Denn hier steht ja, wenn ich bete und glaube, ganz tief, fest in meinem Herzen verankert, nicht Zweifel, sagt Christus. Und er schränkt sein Gebet nicht an. Er sagt, egal was ihr bittet, wenn ihr glaubt und nicht zweifelt, dann wird es euch zuteil. Wie oft habe ich gebetet, geglaubt und nicht gezweifelt und es ist nicht passiert? Was meint Jesus damit? Das, was Paulus hier sagt. Christus ist auch das Zeugnis dafür, worum es geht, zu bitten. Wir müssen das Ganze immer im Gesamtkontext sehen. Jesus sagt nämlich oft, wenn ihr bittet, bittet im Namen Jesu Christi. Bittet in meinem Namen, sagt er, dann wird es euch zuteil. Heißt es, ich soll am Ende meines Gebets im Namen Jesu Christi beten? Das kann ich gerne machen, ich mache es auch. Aber darum geht es ihm gar nicht. Es geht ihm nämlich darum, dass man seinen Namen quasi auf das Gebet packen könnte. Das heißt, wenn ich das bete, möchte es Christus genauso. Das, was ich bitte, ist eigentlich genau in seinem Willen. Und Paulus sagt, es geht nicht um uns, Es geht darum, dass wir unser Gebet Gott komplett, unser Leben, Gott komplett als einem Gott wohlgefälliges Opfer darbringen. Und zwar, dass wir gründen, was sein Wille ist. Nicht, was mein Wille ist, sondern was sein Wille ist. Und das ist oft so schwierig. Und Christus, als er lebte auf dieser Welt, zog er sich immer wieder jeden Tag zurück und betete. Bevor er die 12 Jünger bestimmte, die ihm folgten, betete er und fragte Gott, wer es sein soll. Bevor er gekreuzigt wurde, ging er auf den Ölberg und zog sich 3-mal insgesamt zurück und betete. Und betete Folgendes. Er sagte, Gott, wenn es nur irgendwie geht, dann nimm diesen Kelch von mir vorüber. Wurde sein Gebet erhört? Nein. Aber er sagte Folgendes. Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Er betete etwas, was ihm nicht erfüllt wurde. Jesus zeigt uns gut auf, dass man für etwas bittet, was einem wirklich Schmerzen bereitet, aber was einem vielleicht nicht zuteil wird. Aber was ihm viel wichtiger war, war immer das, und zwar nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Nicht mein Wille geschehe, sondern Gott, dein Wille geschehe. Interessant ist, dass Lukas uns etwas aufschließt zu dieser ganzen Stelle, dem Gebet Jesu Christi am Ölberg. Und zwar betete Jesus, aber ihm wurde sein Wunsch nicht erfüllt. Aber es kam ein Engel nach dem 3. Gebet und diente ihm und gab ihm Kraft, das durchzustehen, was ihm widerfahren musste. Gebet wird vielleicht nicht immer unsere Wünsche erfüllen, aber es wird das erfüllen, was Christi Wille ist, was Gottes Wille ist. Und darum sollte es uns in erster Linie gehen, wie auch Paulus sagt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Darum soll es immer in unserem Gebet gehen. Nicht darum, ob ich gerade etwas brauche, ob die Menschen um mich herum gerade etwas brauchen, sondern dass ich immer ergründe, was ist Gottes Wille überhaupt? Will Gott, dass es regnet? Will Gott, dass jetzt etwas passiert in meinem Leben, wofür ich schon so lange bitte? Aber worum geht es überhaupt, Christus? Worum geht es Gott überhaupt? Was ist sein Wille? Was möchte er, dass wir tun? Es gibt einige Punkte, die er uns sagt, was sein Wille ist, und andere Punkte müssen wir immer wieder herausfinden, wie Paulus es sagt. Ich habe euch noch etwas Zweites mitgebracht. Seht ihr, was das ist? Sieht ein bisschen aus wie eine Kartoffel, ja? Ist aber keine Kartoffel. Ich möchte, dass diese Gemeinde und dass wir zu einer Avocado-Generation werden. Das ist eine Avocado. Ich habe gestern Avocado gegessen extra für euch. War sehr lecker. So pflanzt man eine Avocado ein. Leider ist sie nicht ganz so schnell wie eine Kresse. Man hängt sie hier übers Wasser und so nach circa 4 Wochen kommt da unten so eine Wurzel raus und sucht nach dem Wasser. Ich habe ein bisschen viel Wasser reingemacht, muss man ausgießen ein bisschen. Nach circa 4 Wochen kommt dann eine Wurzel raus, sucht nach dem Wasser. Dann nimmt man diesen Kern, pflanzt ihn um in einen Topf, dann wächst es langsam zu einem Bäumchen herein und dann dauert es circa 15 Jahre, bis dieser Avocadobaum das erste Mal Blätter zeigt. Und in seinem ganzen Leben wird dieser Avocadobaum wahrscheinlich niemals Frucht tragen. Niemals. Aus folgendem Grund. Die Avocado ist nämlich eine Zwitter. Ja, ist halt so. Sie hat männliche und weibliche Blüten, poppen auf diesem Baum, okay, Männer und Frauen kommen in diesen Baum. Und leider kommen diese Blüten nacheinander. Das heißt, es kommen zuerst die männlichen oder was auch immer, die Frauen, dann gehen die kaputt, dann kommen die Männer. Und leider dürfen die sich nie beschnuppern, okay. Ganz, ganz selten passiert es mal, dass 2 Blüten gleichzeitig kommen, Männer und Frauen. Dann muss man sie gegenseitig bestäuben. Und das geht nur, indem man selbst mitwirkt. Das heißt, der Baum kann von sich aus niemals Frucht bringen. Niemals. Er hat zwar ein Ziel und eine Aufgabe, und zwar Avocados zu bringen, aber wenn er niemals Auswirkungen von außen bekommt, wird er niemals Frucht bringen. Man muss ihnen helfen, Männern und Frauen zusammenzuführen und um Frucht zu tragen. Und das ist, glaube ich, ein gutes Bild für die Gemeinde. Und Jesus sagt auch in Johannes 15, Vers 5 und folgende, da nimmt er das Gleichnis von dem Weinstock. Er sagt, ihr seid wie ein Weinstock. Ich bin der Weingärtner und ihr seid der Weinstock. Ihr seid die Reben, ich bin der Weinstock. So. Ich bin der Weinstock, ihr die Reben. Wer in mir bleibt und an mir, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Oh, ich kann ihn sogar noch auswendig. Okay, Bibelschule lohnt sich. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn wir in Christus sind und an ihm bleiben und in ihm bleiben, dann müssen wir eigentlich nichts tun. Denn wir bringen automatisch Frucht. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der wird nicht vielleicht Frucht bringen, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wie dieser Avocado-Baum. Er kann zwar leben und da sein und den Schein trügen, er bringe Frucht mit seinen Blättern, aber er wird niemals Frucht bringen, wenn er sich nicht nach Gott ausstreckt. Wenn nicht Gott von außen etwas tut oder in unserem Falle diesem Avocado-Baum ein Mensch von außen wirkt und ihm hilft, dabei Frucht zu bringen. Ja? Dieser Avocado-Baum, da ist ein Kreis, habe ich drauf gemalt, der Kreiszieher, hat ein Ziel, okay? Er will Frucht bringen. Aber er wird niemals Frucht bringen in den nächsten 15 Jahren und dann auch nicht, wenn nicht ihm jemand ganz viel hilft und mit ganz viel Gebet und Glück an der Seite steht. Und dieser Avocado-Baum sucht nach einem Zuhause. Und wir sind immer die Generation, die von heute denkt, die an heute denkt und heute lebt. Und nicht an 15 Jahre denkt oder an 20 Jahre, um endlich mal eine Avocado zu sehen. Man könnte in den Laden gehen, 2 Euro bezahlen, dann kriege ich eine Avocado. Oder ich warte 20 Jahre und dann habe ich vielleicht Glück, dass ich eine Avocado kriege. Und ich frage euch als Gemeinde, wer von euch ist bereit, ein Kreiszieher zu sein und zu sagen, ich umkreise diese Avocado und weiß, sie wird Frucht bringen, vielleicht in 15 Jahren, aber ich möchte mich so lange um diese Avocado kümmern. Oh, da ging eine Hand sehr schnell hoch. Das ist deine. Du wirst jetzt die Kreiszieherin dieser Avocado sein. Und vielleicht kannst du in 15 Jahren wiederkommen und sagen, hey, diese Avocado ist die Frucht davon, dass ich dran geblieben bin, dass ich dieser Avocado-Baum umkreist bin und gesagt habe, ich glaube an dich, dass du Frucht bringst. Und ich glaube daran, dass du Frucht bringen wirst an diesem Avocado-Baum. Glaubt ihr auch daran? Amen. Okay, und ich habe noch ein Zitat für euch mitgebracht. Und zwar sagt es der gute alte Anton Bruckner. Und er sagt, wer hohe Türme bauen will, muss lange beim Fundament verweilen. Der Feigenbaum wollte auch Früchte bringen, aber das Fundament war schlecht. Christus verflucht den Baum und er verdorrt bis hin zur Wurzel, weil die Wurzel schlecht war. Und wir als Gemeinde müssen lange und als Christen am Fundament bleiben, an dem, was Gottes Wort sagt, an dem, was Christus für unser Leben sagt, damit wir, wenn wir eines Tages Frucht bringen wollen, auch gute Frucht bringen. Denn wer einen hohen Turm bauen will, muss lange am Fundament verweilen. Und manchmal sehen wir vielleicht 5 Jahre keine Ergebnisse, auch als Gemeinde vielleicht, vielleicht auch 10 Jahre nicht, vielleicht auch 20 Jahre nicht, vielleicht auch dein ganzes Leben nicht. Aber es geht nicht darum, dass ich verherrlicht werde, dass das passiert, was ich möchte, sondern dass das passiert, was Gottes Wille ist. Und Gott wird seinen Willen auf dieser Erde ausführen. Wenn ich nur fest daran glaube im Gebet und sage, ich glaube daran, was Gott uns verheißen hat. Und zwar, dass sein Volk und seine Gemeinde zu einem Haus des Gebets für alle Völker wird. Dass wir alle versammeln können und sagen, hier wollen wir, dass alle Gott finden und Gott anbeten. Dass sein Wille passiert und nicht mein Wille. Dass sein Wille passiert und nicht mein Wille. Dass sein Wille passiert und nicht mein Wille. So oft geht es nur um uns. So oft geht es darum, dass wir Kresse produzieren und nicht einen Avocado-Baum. Dass wir nicht etwas machen, was für Gott da ist. Und ich schließe mit einem Gebet. Und nehmt euch etwas aufs Herzen, wo ihr sagt, ich weiß, das ist Gottes Wille für mein Herz und für mein Leben. Und das möchte ich umkreisen. Und ich werde nicht aufhören, bis das in Erfüllung tritt, was Gott in meinem Leben tun möchte. Und ich werde ein Bergausreißer. Okay? Wer möchte Bergausreißer werden? Der nehme das jetzt in sein Herz und sage, Gott, ich glaube daran zutiefst, dass ich vielleicht etwas nicht sehen werde, aber du wirst es vollbringen. Du wirst das Wunder vielleicht nicht in meinem Leben, aber durch mein Leben, in das Leben der Generation nach mir vollbringen. Vielleicht auch schon hier, vielleicht werde ich es nicht sehen, aber ich möchte deinen Willen tun. Christus starb am Kreuz. Sah er irgendeine Auswirkung in dieser Welt?
Nein. Aber er wusste, für was er lebt, für was er stirbt. Und er hinterließ alles. Und die Bibel sagt auch, ein Korn, ein Weizenkorn, kann erst dann Frucht bringen, wenn es in die Erde fällt und stirbt. Und unser Leben möchte oft sofort Frucht bringen. Aber vielleicht bist du frustriert und sagst, ich habe schon so lange mein Leben gelebt und keine Frucht gesehen. Aber vielleicht möchte Gott dir heute sagen, gib nicht auf. Umkreise den Traum, den Gott in dein Leben hineingelegt hat, weiter. Und gib nicht auf. Vielleicht wirst du nie Frucht sehen, aber die Generation nach dir durch dein Leben. Gott, ich danke dir, dass du gut bist. Dass du aus uns Kressepflanzen einen Avocadobaum machen möchtest. Dass wir nicht aus uns selbst heraus schnelle Frucht bringen können, die sofort verpufft, sondern eine Frucht, die so viel größer ist als wir selbst. Die niemals Frucht bringen kann, getrennt von dir. Denn wer in dir bleibt und du in ihm, der bringt viel Frucht automatisch. Gott, ich danke dir, dass du uns fest an dein Herz nimmst, dass wir niemals ohne dich Frucht bringen können, dass unsere Gebete ohne dich niemals Frucht bringen werden. Aber unser Gebet in deinem Wille wird diese Welt verändern, weil du diese Welt verändern möchtest. Gott, ich danke dir, dass 2000 Jahre später nach deinem Tod so viele Menschen zu dir gefunden haben und es nicht aufhören wird. Danke, dass du uns gebrauchst als Avocadobäume, um diese Welt aufzumischen und dass wir aus uns heraus keine Frucht bringen können, sondern nur mit dir. Danke Gott, dass du uns liebst. In deinem Namen, Jesus. Amen.
EFG Miltenberg. Kirche ist Bewegung.